Ja, ich bin heute wieder dran. Ich bin auch dankbar, dass ich das machen darf, weil das Schönste, was für mich beim Predigen ist, die Vorbereitung. Mich vorzubereiten, zu beten, aber auch Gott zu suchen und in der Bibel nachzuschauen. Und meistens bin ich sehr erstaunt, wenn ich dann lese und das zusammenfasse, was da alles zusammenkommt. Ich glaube, für mich ist die Predigt, bringt für mich mehr vielleicht als für euch. Und ich möchte beten am Anfang. Vater, ich danke dir, dass du treu bist und dass du gerecht bist. Und du bist so vielen Menschen so nahe gekommen und hast sie erfüllt mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit. Und ich danke dir für mein Leben und das Leben aller hier eingeschlossen. Und ich bitte dich, dass du kommst und dass du mein Wort nimmst und dass du erscheinst und dass du das Wort verherrlichst. Amen. Ja, das Thema, das ich heute habe, heißt Gott im Verborgenen. Ich habe beim letzten Mal gepredigt, danke für dein Wort heute Morgen. Das kam dem schon sehr nah, dass wir Gott unser Herz ausschütten. Ich habe beim letzten Mal gepredigt, dass wir zusammenkommen und ein jeder etwas habe. Ein Psalm, eine Auferbauung, eine Ermutigung, dass wir auch zusammenkommen müssen, um uns aufzubauen. Dass es nicht reicht, alleine als Christ durch das Leben zu gehen, sondern Gott hat einen Plan mit uns in der Gemeinde, wo er unsere Gaben motiviert, unsere Gaben einsetzt und wir uns auch einbringen können. Das finde ich sehr schön. Aber es gibt noch einen Weg, der genauso wichtig ist. Denn du kannst nur das geben, was du hast und was du bekommst. Aber wo bekommst du es? Das ist für mich die große Frage. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, werden mich finden. Die mich lieben und die mich suchen, werden mich finden. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer glaubt, wenn er zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ihren Lohn gibt. Die ihn suchen, werden ihren Lohn bekommen. Die ihn suchen, werden ihren Lohn bekommen. Wir haben von das Lied gesungen und ich habe es auch von Stefan gewünscht. Zieh mich hin zu dir, o Herr, lass uns zusammenlaufen. Zieh mich hin zu dir, o Herr, und lass uns zusammenlaufen. Und halt mich fest. Halt mich fest. Ich bin seit 1979 Christ. Und es gab so oft Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, das war es, aus, vorbei, ich höre auf, wie auch immer. Gibt es ja solche Situationen. Und ich bin froh, dass Gott mich festgehalten hat. Dass ich immer noch hier bin. Dass ich immer noch glauben darf und dass er immer noch mein Herr ist. Das ist ein Riesengeschenk. Führe mich in deine Königskammer. In die Verborgenheit. Wo deine Liebe mich empfängt, in die Königskammer, in die Verborgenheit. Das muss nicht unbedingt der Gottesdienst sein. Ich will mich freuen in dir und fröhlich sein. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr, du mein König und mein Gott. Halleluja. Übersetzt Halleluja. Lobpreis zu Gott. Halleluja. Zieh mich in deine Königskammer. Und ich glaube, dass das jeder Mensch braucht. Diese intensive, sehr nahe und sehr eigene Beziehung zu Jesus, wo wir mit ihm kommunizieren können, wo wir unser Herz ausschütten können. Ich kann nicht jedem das sagen, was ich denke oder empfinde oder fühle. Das würde manche vielleicht vom Kopf stoßen und sagen, was ist denn das für ein Chaot? Ich dachte, der ist so netter. Aber Gott kennt mein Herz, Gott kennt mich, wie ich bin und ich kann zu ihm kommen, wie ich bin. Und wenn es mir geht, dann sage ich ihm, das Herr, mir geht's schön. Und dann empfinde ich manchmal, dass er sich zu mir beugt und sagt, ja Knut, das ist auch gut so. Ne? Also ich brauche die Zeiten, ich kann ohne die Zeiten, glaube ich, könnte ich nicht leben. Ne? Ich habe meine bestimmten Zeiten, wo ich zu Gott komme, wo ich mein Herz ausschütte. Und das ist nicht so oft, wie ich mir das wünsche. Da ist der Fernseher, der viel Zeit in meinem Leben einnimmt. Da ist was weiß ich nicht alles. Ne? Aber ich brauche trotzdem die Zeiten, wo ich zu Gott kommen kann. Und das ist biblisch. Zieh mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und uns deiner freuen. Wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Nicht ich bin hingegangen, hey, ich wollte dich schon immer kennenlernen, sag ich mal, wie du bist. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Aber wo sind denn seine Gemächer? Das ist die große Frage, wo sind seine Gemächer? Ist das der Raum hier? Ist das die Kirche da? Ist das das und das? Schauen wir mal. Wir besuchen einen Gottesdienst in der Hoffnung, dass das gute Beispiel und das und wie der Pastor predigt und mit Gott lebt, ansteckend wird und uns neuen Auftrag gibt für den Alltag. Das ist der Sonntagmorgen. Wir kommen am Sonntagmorgen, stöpseln uns ein, der Pastor predigt, 5-5-4-4-3-3-2-2-1-1, wie beim Eiskunstdorf. Er kriegt seine Note, war eine gute Predigt. Und dann gehen wir nach Hause und sagen, das reicht für die nächsten anderthalb Tage. Das ist mir lange Jahre gegangen. Ich bin in Gottesdienst nicht, das stimmt nicht. Das ist mir nicht gegangen. Das stimmt nicht. Aber das ist den meisten Leuten geht das so. Die kommen in den Gottesdienst, um aufgebaut zu werden. Die brauchen diese Salbung am Sonntagmorgen, um für den Woche gestärkt zu werden. Und das ist gut so. Das ist wichtig. Und das führt uns auch als Pastoren in die Verpflichtung, uns Gedanken zu machen, was braucht die Gemeinde, was braucht der Einige, was braucht derjenige. Und da ist Stefan ja ein leuchtendes Beispiel, der weiß, was wir brauchen. Er geht zu dem, selbst wo ich nicht hingehen würde, und kümmert sich um die. Lange, tapeziert mit, baut Pfahlpfosten ein. Und was weiß ich nicht, das würde nicht jeder machen. Aber ein Pastor, der sich um die Gemeinde kümmert, ist wichtig. Und das macht einen Pastor aus. Ein Hirte, der dies für die Schafe sorgt. Und die Hirten kennen die Stimme. Die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten und sie folgen ihm. Aber tief in unserem Innersten wissen wir genau, dass Predigten und Lehren, selbst wenn sie uns aufbauen, niemals der Ersatz für die Macht sein können, die wir erleben, wenn wir zu Jesu Füßen sitzen und er uns persönlich etwas zu sagen hat. Wenn er etwas persönlich zu uns sagen hat. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich glaube, das Schönste und das einzig Stabile ist, wenn Gott zu uns spricht und unser Herzen verändert. Wenn er unser Herzen Dankeschön. Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Wenn Gott uns in unserem Herzen begegnet, und wir genau wissen, es ist Gott. Es ist nicht irgendjemand oder irgendein Pastor oder irgendein Hochheiliger, der uns aufbaut. Sondern es ist der Heilige Geist selber, es ist Gott selber. Und wir alle, und wir werden ja älter, wir alle müssen die Stimme des Herrn kennen. Wir alle müssen wissen, was er uns sagt. Wir alle müssen darauf vertrauen. Und wir alle müssen das tun, was er uns sagt. Wie oft bin ich in die Karre gelaufen, habe Dinge gemacht. Naja, gut, ist vorbei. Auf jeden Fall, das Beispiel von Martha und Maria ist für mich immer noch so das Beispiel, wo Gott Wert drauf legt. Martha nahm Jesus in ihr Haus auf und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinen Worten zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Dienen hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Manchmal habe ich über Dienen die Familie vergessen. Manchmal war ich so mit Dienen beschäftigt, dass ich alles andere vergessen habe. Dienen ist wichtig. Gott hat uns berufen zu dienen. Unser Leben soll ein Dienst für den Nächsten sein, denn dadurch baut sich das Reich Gottes auf. Sie aber trat dazu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, wie oft ich denke, Mensch, der macht nichts, der sitzt nur rum und da können wir noch Hilfe gebrauchen, hier muss was gemacht werden. Warum mache ich das also alleine? Warum dienen denn die anderen nicht? Dann stelle ich fest, naja, vielleicht haben sie ja das bessere Teil erwählt. Vielleicht reicht es ja auch, wenn sie nur zu Jesu Füßen sitzen und ihm zuhören. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Das kennen wir auch, dass wir morgens aufstehen und dann geht es so. Unsere Aufgabenliste wickelt sich vor unseren Augen ab und wir wissen, der Tag wird wieder sehr eng werden. Wir haben zu tun, was manchmal auch gut für uns ist. Denn wenn wir nichts zu tun hätten, würden wir nur Fernsehen gucken, was ja auch nicht gut für uns ist. Eins aber tut Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Das nicht von ihr genommen wird. Wir werden alle einmal vor Jesus stehen und ich hoffe, dass seine Rede dann ist, ei du treuer, guter Knecht, über wenigem bist du treu gewesen und über vieles werde ich dich setzen. Treue und Gott zuhören, in seiner Nähe sein, sind, glaube ich, die ausschlaggebenden Punkte im Reich Gottes. Für Jesus leben ist das Motto vieler Menschen, die gläubig sind. Mit Jesus leben ist eine Steigerung dessen, aber in Jesus leben ist der Punkt. In ihm, nicht für ihn, nicht mit ihm, sondern in ihm. Wenn die damals die Leute beim Krieg gebetet hätten, Herr, in dir wollen wir unsere Waffen segnen, wärst du vielleicht nicht zum Krieg gekommen. Also gesagt, mit dir. Und viele Völker haben gesagt, mit Gott ist mit uns, er ist mit uns. Wichtig in Jesus ist, dass wir in ihm sind und er in uns wirken kann und wir in ihm dann auch wirken. So, das ist wichtig. Bleib in ihm und in ihm werde ich bleiben. Er in uns und wir in ihm. Es gibt nicht viele Bibelstellen, die das aussagen, aber für mich eine ganz wichtige Bibelstelle ist, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist eigentlich so einfach, oder? Wenn ich beim Abendmahl bei Jesus dabei bin und ihn in mir aufnehme und er in mir ist, bleibt er in mir und ich in ihm. Deswegen finde ich gut, dass hier jeden Sonntag die Möglichkeit ist, das Abendmahl zu halten. Ich kenne in meiner alten Gemeinde war das einmal im Monat und dann war es ein halbes Jahr gar nicht. Und dann bin ich zum Pastor und habe gesagt, wann wird mal wieder Abendmahl gefeiert? Er hat gesagt, ja, wir haben schon überlegt. Aber ich finde das wichtig, das Abendmahl. Einfach, weil wir Jesus in einer sinnbildlichen Aktion aufnehmen. Wir essen ihn. Und damals, als Jesus gesagt hat, ihr glaubt nur an mich, weil ihr Manna vom Himmel bekommen habt. Aber ich sage euch, nicht das Manna vom Himmel ist entscheidend, sondern wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn in die Ewigkeit bringen. Und dann viele verließen ihn. Viele verließen ihn. Leute, wenn ihr heute nicht anfangt, ein Stück von mir abzuschneiden, werdet ihr allein bleiben. Ihr müsst einen Finger nehmen, Kopf nehmen, Hals nehmen, Ohr nehmen. Ihr müsst an mir rumfallen, mich abschneiden. Haben viele gedacht, jetzt ist er ausgeklingt. Und viele verließen ihn. Und er hat Petrus gefragt, einen seiner engsten Vertrauten. Wollt auch eben mich verlassen? Und Petrus so, wie er war, nein Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollten wir denn gehen? Wohin denn? Wohin sollen wir denn gehen? Wohin? Schauen wir mal weiter. Ich habe ein Beispiel rausgesucht, was vielen bekannt ist. Und Mose trieb die Herde hinter die Wüste und bekam an dem Berg Horeb. Horeb, hebräisch Ödland, Wüstengebiet, Berg Sinai, Jabal el-Lafs. Da erschien ihm der Engel Jahwes in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Was war passiert? Mose lebte in Ägypten. Josef wird von seinen Brüdern verkauft, zieht mit der Familie nach. Ein Mann aus dem Stamme Levi, von den Leviten, bekommt einen Sohn, Moses, setzt ihn in einem Weidenköpfchen aus und wird von der Pharaonentochter aufgenommen. Er hat fast dieselben Rechte wie der Originalsohn vom Pharao. Und ich glaube, dass er sich sehr wohl gefühlt hat, bis er mitkriegte, er ist eigentlich von den Juden. Und dann sah er einen Arbeiter, der einen Juden misshandelte und der schlug den Arbeiter tot. Und dachte dann, ja, hoffentlich hat das was? Den Arbeiter. Ah, nee, den Aufseher. Er schlug den, Entschuldigung, danke schön, gut verheiratet zu sein. Er schlug den Aufseher tot Und dachte, na, hoffentlich hat mich niemand gesehen. Und am nächsten Tag kam einer der Juden, die sich miteinander stritten, und sagte, Mose wollte das beilegen und sagte, willst du mich jetzt auch totschlagen wie diesen Aufseher? Und Mose flüchtete. Er flüchtete von Ägypten nach Sinai und heiratete Zipporah. Zipporah war die Tochter des Priesters von Midian und der war Nachkomme Abrahams und der Kebsfrau Ketura, also eigentlich auch ein Israelit, und hütete die Schafe und sucht eines Tages nach einem verlorenen Schaf und lebt 40 Jahre ohne, sagen wir, ohne dass wir wissen, ob er Begegnung mit Gott hatte. Er lebte 40 Jahre bei den Midianitern. Ich weiß nicht, ob die Gottesdienst hatten, keine Ahnung, aber lebte da. Und dann sucht er das Schaf, kommt an den Berg Horeb und begegnet Gott. Er erlebt ihn in einer Feuerflamme. Muss ich die Schuhe ausziehen? Und wer bist du? Und Gott sagt, ich bin Jahwe. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde. Und der schickt Mose zurück nach Ägypten und sagt, du sollst mein Volk herausführen. Ich habe ihr Schreien gehört. Und ihr lest mal zu Hause Mose 2 oder 2. Mose und 3. Buch Mose. Lest das mal richtig durch. Es ist erstaunlich, was Gott Mose gezeigt hat. Und was passiert? Der Pharao gibt das Volk frei. Also erstmal gibt er das Volk frei oben in Ägypten. Und Mose macht sich mit dem Volk, es sollen ein paar Millionen gewesen sein, auf den Weg zurück zum Horeb. 3 Monate waren sie unterwegs. 3 Monate, das sind 4 Tageswegmeilen. 4 Tage waren die unterwegs. Ich weiß nicht, wie lange das ist, ich habe nicht nachgeguckt, aber es werden mehrere 100 Kilometer gewesen sein. Allein durch die Wüste. Und wenn ihr das 3. Buch Mose durchlest und das 2. Buch Mose durchlest, was da alles passiert ist in der Zeit, was für uns auch wichtig ist, wie Gott mit seinem Volk geredet hat, wie das Gott das Volk vernichten wollte und wie Mose in den Riss getreten ist und gesagt, Herr, aber du hast uns doch herausgeführt, sei doch diesem Volk gnädig. Und er sagt, wenn du nicht mit uns bist, dann will ich auch nicht mehr, dann nimm doch das Volk, dann nimm doch mich anstatt das Volk. Und das sind Geschichten, die für uns wichtig sind. Und Gott schließt einen Bund mit Mose. Mose war auf dem Berg Horeb 40 Tage, 40 Nächte und hat weder gegessen noch getrunken. Hast du schon mal einen Tag nicht gegessen und getrunken? Oder 2 Tage oder 3 Tage oder 4 Tage oder 5 Tage oder 6 Tage oder 7 Tage? Wer das mal gemacht hat, der weiß, wie das ist. Ne? Dann hängt deine Zunge unten auf dem Boden. Und dann habe ich gedacht, gehst du mal duschen. Ne? Wird bestimmt besser werden. Aber wenn das Wasser dann auf den Körper kommt... 40 Tage hat er nichts gegessen, nichts getrunken. Und Gott hat zu ihm gesprochen und hat ihm sein Gesetz auf steinerne Tafeln geschrieben. Und mit diesem Gesetz ist Mose runtergegangen. Nur ein Volk ohne Führer, was soll da schon rauskommen? Wie reagiert das Volk? Mose ist nicht da, wir haben keinen Führer, das war sowieso nicht alles so gut, wir hatten so eine Schwierigkeiten. Lass uns Aaron als Führer wählen und wieder zurück nach Ägyptenland gehen. Und wir machen uns ein goldenes Kalb und beten dieses Kalb an. Statt Gott. Das sind Menschen. Das sind Menschen, die von Gott geführt werden. Und Mose kommt runter mit seinen steinernen Tafeln, sieht das und als guter Diener sagt er, hey, ich habe etwas mitgebracht, die Worte Gottes. Nee, er ist so sauer, dass er die Tafeln zerbricht. Ein von Gott eingeschriebenes Wort Gottes bricht er. Er bricht es. Ja, und dann, wer das nachliest, dann wird das Kalb kaputt gemacht. Diejenigen, die hauptsächlich daran beteiligt waren, mussten das auch teilweise flüssig, ich weiß nicht wie, mussten das verzehren. Einige starben. Und dann wird Mose gebeten, wieder auf den Berg Horeb zu steigen. Um Gott nochmal zu fragen, um Gott nochmal um Gnade zu bitten für das Volk. Und das Volk traute sich nicht an den Berg, der von der Wolke gefangen war, wo schwere Unwetter waren. Keiner auch kein Wasser erlaubt, den Berg zu berühren. Nicht mal einem Vieh. Nur Mose und 70 Ältesten. Aber nur Mose ging in die Gegenwart Gottes. Er hatte seine Rückzugskammer, die Gegenwart Gottes, da wo Gott ihm zuerst begegnet ist. Dort ging er zurück und blieb wieder, glaube ich, 40 Tage und schrieb selber die zwei Tafeln des Gesetzes und kam wieder runter. Und Gott, heißt es in der Bibel, hat seinen Bund mit dem Volk geschlossen, mit dem Volk Israel, Streiter Gottes, Israel. Und Mose war der Anführer. Der Bund war geschlossen, Mose erhält die 10 Gebote, das Gesetz, das ist nur ein Teil des Gesetzes, aber es sind die wichtigsten Teile. Und sein Angesicht strahlt. Wisst ihr, warum die Juden so ein kleines Käppi tragen? Weil sie ihr Angesicht am Anfang von Mose verhüllen, weil Mose sein Angesicht verhüllen musste, weil er so strahlte. Der strahlte so, dass man ihn nicht angucken konnte. Er musste sein Angesicht, sein Haupt verhüllen, weil er so strahlte durch die Gegenwart Gottes. Glück! Erleuchtet, ne? Der Geist Gottes erleuchtet ihn. Das wünsche ich mir manchmal für uns, dass wir rumlaufen wie die Wunderkerzen. Ne? Angezündet und strahlen. Und die Leute fragen, ey, was ist denn mit dem los? Ey, was ist mit dir los? Und wir Zeugnis geben können. Wie ich, als du vorhin die Geschichte erzählt hast, muss ich mich an eine unserer Nachbarinnen erinnern. Die wohnt bei uns gegenüber. Da sind die Mülltonnen und da ist ihr Häuschen, in dem sie lebt. Und das war alles zugewuchert, bis oben hin. Alles total chaotisch. Und meine Frau hat auch gesagt, oh, wenn die das nur schneiden würde, damit mehr Sonne zu uns durchkommt in die Küche. Aber wir gehen den Leuten natürlich nicht auf den Pilz. Und eines Tages fängt die Frau an, von zu schneiden. Und ich habe mich gefreut. Sie hat alles Gemüse weggemacht, was da oben drüber hängt. Ne? War ein paar Meter. Und ich habe ihr dann eine Leiter gebracht und noch meine elektrische Hängeschere. Und ich habe sie gefragt, warum sie das denn macht. Und sie sagt, ja, das mache ich für Sie. Sie sind anders als die anderen hier. Und wir waren ganz neu da. Wir sind ganz neu. Ich habe vorher nie mit der Frau gesprochen. Ne? Und das, da sieht man schon, dass unser Leben auch von anderen beobachtet wird. Und wenn wir uns benehmen wie die wilde 13 und den Hammer durch die Wegen kreisen lassen, dann kriegen die Leute das auch mit. Aber wenn wir Jesu Art sanftmütig und demütig und gehorsam vor Gott sind und wirklich für die Leute auch beten und sie in unserem Herzen tragen, dann hat das einen Widerhall. Dann erkennen das die Leute auch irgendwann. Auch wenn wir vielleicht meinen, das merkt gar keiner, aber die Leute merken, das sind sehr beobachtend. Ein Hebopfer wurde auch erhoben. Der erste Zehnte wurde gegeben. Es wurde Gold eingesammelt. Wofür? Den Bau der Stiftshütte. Und Leute, wenn ihr euch das zweite Buch Mose durchlest, was das bedeutet, so eine Stiftshütte zu bauen, was da alles beschrieben wird, wie das alles sein sollte, die Kordeln und die Binsen, wie die Priester auszusehen hatten und der Teppich und tralala, tralala, tralala. Das kann einem Menschen gar nicht so einfallen, jedenfalls nicht in der Zeit. Und das, sagt die Bibel, hat Gott Mose mitgeteilt. Ich meine, was muss der im Kopf gehabt haben, als er runterstieg, ne? Er muss so eine Birne gehabt haben, ne? War kein Wunder, dass er die Fragen hat. Was das bedeutet, wenn Gott Dinge an einen Menschen mitteilt für andere. Das übersteigt manchmal unser Wissen. Das ist die Stiftshütte. Und in der Stiftshütte gab es den Sprachort Debir, das Allerheiligste, mit einem Vorhang verhangen, wo nur Mose hineinging und mit Gott redete. Später war das dann der Hohepriester, einmal im Jahr, das Allerheiligste in der Stiftshütte. Der Ort, in dem Gott wohnt. Da waren die Gesetzestafeln drin, da war der nicht verwelkende Busch und was weiß ich nicht noch alles, die Schaubrote. Das Allerheiligste, der Ort, in dem Gott wohnt. Für die Juden war das im Alten Testament die Gegenwart Gottes, wo Gott war. Wenn sie in die Schlacht zogen, wurde das Allerheiligste mitgenommen und die Schlacht wurde gewonnen. Es war sogar so, dass sie einmal eine Schlacht verloren und das Allerheiligste liegen blieb. Und dann wurde das Allerheiligste, dann kam David und sagte, das Allerheiligste muss aber nach Jerusalem. Und dann wurde das Allerheiligste geholt. Ganz normal. Und irgendwann durch den Ochsenkarren gezogen, kippte das Ganze und einer der Soldaten wollte es festhalten und starb. Starb, als er das Allerheiligste anfasste. Und David sagte, nee, das geht gar nicht. Was muss man überhaupt machen, wenn man das Allerheiligste transportiert? Und er sagte, es bleibt erstmal hier an dem Ort. Und wir lesen nach, wie es transportiert werden muss. Und da, wo das Allerheiligste war, die Familie wurde gesegnet. Und als das Allerheiligste noch bei den Philistern war, eines Tages waren alle ihre Götter zerbrochen, lagen vom Allerheiligsten. Also es war nicht so ohne das Allerheiligste. Es war die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß vieles nicht. Aber es war die Gegenwart Gottes. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Steht im zweiten Buch Mose. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und er verkündete euch seinen Bund, der er euch geboten hat zu halten, nämlich die 10 Worte und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Der Herr aber redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, 5, 6 Mal die Stimme Gottes, glaube ich zumindest, ganz persönlich gehört. Aber wie muss es sein, wenn ich mit Gott wie mit einem Freund rede? Mich in seine Gegenwart begebe und weiß, er hört jetzt zu, ich kann mit ihm reden wie mit einem Freund. Nicht so buschikos, hey Alter, wie geht's dir denn, nun gut geschlafen, heute Morgen so nicht. Aber wie mit einem Freund, dass ich weiß, wir sind eins. So können wir mit Gott reden. Und dann, als die Stiftshütte in Jerusalem war, wollte David einen Tempel bauen. Aber Gott gesagt, nee, du hast Blut an deinen Händen. Ich erinnere nur an die Situation mit Bathseba. Das war auch nicht so ohne. Der Frau Urias, wo er Uria töten lassen, um Bathseba zu bekommen, war eine Sache. Und er sagt, du brauchst mir kein Haus. Gott braucht eigentlich kein Haus aus Stein. Gott wohnt in den Herzen der Menschen. Aber dein Sohn Salomo wird mir ein Haus bauen. Und König Salomo, 950 vor Christus, baut den Tempel. Weil ich das mitkriege, war es wohl der schönste Tempel in der Umgebung in der Zeit. Der war unwahrscheinlich schön und groß und herrlich. Dann wurde er zerstört, war zweimal so groß wie die Stiftshütte und wurde 515 vor Christus wieder aufgebaut durch König Kores. Und dann der gute König Herodes, 21 vor Christus, erneuerte ihn und erweiterte ihn ein wenig mit dem Frauenhof und dem Männerhof und was es da alles so gab. Das muss ein unwahrscheinliches Gebäude gewesen sein. Das war der Platz mit dem Allerheiligsten, wo Gott wohnte. Einmal im Jahr kamen die dort aus Israel zusammen, um Passa zu feiern oder andere Feste zu feiern. Das war der Ort, wo Gott im Allerheiligsten wohnte. Und nur der Hohepriester ging einmal im Jahr hinein, um was zu machen? Was machte der Hohepriester im Allerheiligsten? Bitte?
Der Hohepriester ging einmal im Jahr in das Allerheiligste.
Warum?
Für die Sünden des Volkes.
Er vergoss Blut für die Sünden des Volkes. Er vergoss Blut für die Sünden des Volkes. Einmal im Jahr im Allerheiligsten. Und als Jesus aus dem Tempel trat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, welche Steine und welches Gebäude. Wahnsinn! Ich komme mir manchmal so vor wie bei uns. Ne? Wir haben da eine Gemeinde, ich kenne das von unserer Gemeinde in Braunschweig, wir haben eine Gemeinde, ein altes Haus, hier muss was gemacht werden, da muss was gewährt werden, da muss noch eine Halle angebaut werden und die Werkstatt muss auch noch ausgebaut werden und ein Teenie-Club und noch was zu essen. Wir müssen den Leuten... Alles dreht sich nur um dieses Gebäude. Die Gemeinde ist so beschäftigt, dieses Gebäude am Laufen zu halten und sie identifiziert sich so stark mit diesem Gebäude. Schüttelt es den Kopf. Aber es ist so, die Gemeinde und das Gebäude. Das Gebäude ist wichtig für die Gemeinde. Und dann hat Jesus einen wichtigen Satz gesagt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen werden wird. Er stellte dieses große Gebäude, wo Gott drin wohnte, in Frage und sagte: Dieses Gebäude wird abgebrochen werden. Ich weiß nicht, was das für die Juden bedeutet hat, dass ihr Allerheiligstes abgebrochen werden wird. Jesus aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus und gab dann seinen Geist auf. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Nicht trennst uns mehr von Gott. Der Vorhang, der das Allerheiligste abtrennte, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester hineinging, zerriss. Es war ein wirklich hart gewebter Vorhang, zerriss. Das Allerheiligste war frei. Seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Und er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern vor seinem Gott und Vater. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus gekreuzigt wurde. Der Weg ins Allerheiligste war frei. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, wie ein Hohepriester in die Gegenwart Gottes zu kommen, in sein Heiligtum und für die Leute in den Riss zu treten und Fürbitte zu leisten. Für Könige und Priester, sagt die Bibel, und für Familienangehörige, für Gläubige und Ungläubige. Einfach, wer soll es denn sonst machen? Wer sonst? Gott hat uns dazu berufen. Und 70 nach Christi wurde der Tempel zerstört und das Volk Israel wurde in alle Nationen verteilt. 70 nach Christi. Und dann sagt die Bibel: Aber am Ende aller Tage werde ich sie heimholen und in das Land bringen, was ich ihren Vätern verheißen habe. Was ist das Land? Das Land der Philister. Wie heißt das Land auf Lateinisch? Land der Philister. Palästinae. Palästina. Und das ist der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Das Volk Israel ist wieder in dem Land, was Gott Abraham verheißen hat. Palästinae, das Land der Philister. Es werden die Riesen sein, die aber dann vernichtet worden sind. Kaleb und Josua hatten das gesehen so. Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Der Tempel Gottes ist wer? Sind wir. Wenn denn Jesus in uns wohnt. Und wenn er in uns wohnt, hat er seinen Tempel, hat er seinen Geist in uns und verändert uns und gebraucht uns und segnet uns und korrigiert uns und ermahnt uns und baut uns auf und diebt uns. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den will Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und ihr wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, sodass ihr nicht euch selbst gehört? Wir gehören nicht uns selbst. Das ist für uns Europäer eine harte Lektion. Wir sind ja so demokratiemäßig, wir haben alles mit zu bestimmen. Es geht ja um uns, unsere Werte und wir sind und machen und tun. Aber hier steht, dass unser Leib uns gar nicht gehört. Ja, wir haben ihn Jesus gegeben. Herr, bitte komm in mein Herz. Ein Rollentausch hat stattgefunden. Jesus lebt in uns. Was sagt Paulus? Nun lebt nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Und er hat das Sagen. Ganz sicher. Er hat das Sagen. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems. Was ist das neue Jerusalem, sagt die Bibel? Was sagt Paulus zum neuen Jerusalem? Was ist das neue Jerusalem? Hagar, sagt Paulus, ist das alte Jerusalem. Hagar, der Berg Hagar. Berg Sinai, das ist das alte Jerusalem. Aber das neue Jerusalem ist oben. Und das ist frei. Hagar war die Magd. Das ist das alte Jerusalem. Und das neue Jerusalem ist oben. Und das ist frei. Und das ist von Gott. Und das ist eure Mutter, sagt Paulus. Unsere Mutter. Ich habe sehr früh meine Mutter verloren, wie ihr wisst. Und ich bin mal gespannt, wie das sein wird, mich dann bei meiner Mutter wieder einzufinden. Viele Israel-Gruppen, die ich kenne, die drehen sich viel um Israel. Israel macht alles richtig, Israel ist gut. Was ich auch verstehen kann, obwohl Israel nicht alles richtig macht. Und dann Jerusalem, wir fahren nach Jerusalem. Wie steht das Jerusalem? Unten ist die Magd Hagar. Das ist die Magd. Aber das Jerusalem droben, das ist frei. Und das ist unsere Mutter. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Dies ist der Bund, den ich mit ihnen errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze werde ich in ihr Herz geben und werde sie auf ihre Sinne schreiben. Ich wache manchmal auf morgens und dann habe ich ein Lied zu meinem Herzen und singe das Lied so auch dann tagsüber durch, wo Gott auch zu mir spricht und mich an Dinge erinnert. Er hat sein Gesetz in unser Herzen gegeben. Wir müssen nicht mehr stehlen. Wir müssen nicht mehr neidisch sein. Wir müssen nicht mehr schlecht über unseren Nächsten reden. Wir müssen nicht mehr Ehebruch machen. All das will Gott eigentlich gar nicht. Er möchte uns sein Gesetz in unserem Innern uns verändern. Aber nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln unseres Herzens. So, jetzt kommt eigentlich das, was ich eigentlich der Grundgedanke war, weswegen ich diese Predigt ausgearbeitet habe. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist leicht und meine Last ist sanft. Und wir denken auch, oh, jetzt muss ich auch, was hat Jesus gemacht? Ja, er hat mit den Kranken gebeten. Jetzt müssen wir auch mit den Kranken beten. Was hat Jesus noch gemacht? Er hat die Toten aufgeweckt. Na, das spare ich mir noch ein bisschen auf. Kommt später, vielleicht, hoffe ich. Na gut, was hat er noch gemacht? Ja, er hat, was? Gelehrt. Er hat gelehrt, also muss ich es auch lernen. So, wir nehmen uns ganz oft das, was Jesus gemacht hat, als Beispiel. Aber mein Joch bedeutet auch, wie war Jesus? Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Also ganz anders, wie wir es sind. Wir sind oft stolz und oh, ich habe ja schon wieder was Tolles gemacht. Aber Jesus war sanftmütig und demütig. Und da glaube ich persönlich, hat jeder von uns zu lernen. Jeder von uns hat seine Knackpunkte in seinem Leben, wo er diese Lehre braucht, wo Jesus ihn teachen muss. Wenn du aber betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken und Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wie oft machen wir Dinge nur, um von den Menschen gesehen zu werden? Nur mal als Beispiel Gemeindegebäude. Wenn wir ein tolles Gemeindegebäude haben, dann wird das von den Menschen gesehen. Und die Menschen werden scharenweise zu uns kommen. Ich glaube nicht, dass Gott so handelt. Ich glaube, Gott ist im Inneren. Dass er in dem Inneren des Menschen andere Menschen anzieht. Ich glaube, dass Menschen nur in die Gemeinde kommen, wenn Gott sie gerufen hat im Inneren. Jeder von uns, glaube ich, hat die Zeit gehabt vor der Bekehrung, wo Gott ihn gerufen hat, bis er sich bekehren konnte. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete dann zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also ich meine, für mich ist das schon manchmal, ich war früher jemand, der immer gebetet hat, irgendwo, komm, lass uns mal beten und schnell den Leuten die Hände aufgelegt hat. Aber hier steht was ganz anderes. Hier steht, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, sei allein mit Gott. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dich belohnen. Ich habe meine Zeit gehabt, da habe ich meine Bibelschulausbildung gemacht, auf Beröhr. Und dann habe ich mich so an die katholischen Priester erinnert, wie sie gesegnet worden sind und sich vor Gott niedergeworfen haben. Also habe ich mich auch niedergeworfen und wollte von Gott gesegnet werden. Aber ich habe das allein gemacht, es war kein Mensch dabei. Ich habe das mit Gott in meiner Verantwortung vor Gott gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich bin bereit, mich dem BFP unterzuordnen und mein Leben auch dem BFP zu geben, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Ja, ich habe auch nicht gewusst, was das bedeutet. Denn als es dann eng wurde und ich im Streit mit einigen Ältesten war und vor die Leiterschaft der BFP, des BFP gerufen wurde und dann meine Auseinandersetzung hatte und am liebsten alles hingeschmissen hätte und aufgetrumpft hätte, weil ich der Meinung war, ich bin richtig und der andere nicht, hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Knut, was hast du gemacht damals? Er hat sich daran erinnert, was ich gemacht habe. Und ich habe gesagt, okay, hier bin ich. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und ich war ruhig. Und es ist was Gutes draus geworden. Ich bin geblieben im Landesjugendwerk. Die andere Person hat sich für eine andere Gemeinde entschieden, war auch nicht mehr im Umkreis. Und es war gut. Alles wurde besser. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dich belohnen. Wird dich belohnen. Gott weiß ja, was wir bedürfen, ehe wir darum bitten. Er weiß doch, was wir brauchen. Wir müssen ihm doch nicht die Ohren voll heulen und tralala und tralala, tralala. Es ist auch wichtig, Fürbitte zu machen. Es ist auch wichtig, zu beten. Auch wichtig, in Gemeinschaft zu beten. Das will ich gar nicht mal in Frage stellen. Aber die inneren Sachen, die dich berühren, wo du Veränderung brauchst, wo du Gemeinschaft mit Gott brauchst, die finden im Verborgenen statt. Und wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiligen, wie die Heiden. Denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Redens willen erhört werden. Ich will jetzt nichts Negatives sagen, aber wir hören manchmal am Sonntagmorgen, wenn wir hierher fahren und nicht den Aufbaudienst haben, die evangelische katholische Kirche im Sonntagsmorgensgottesdienst. Und das sind alles vorformulierte Gebete, voll ausgefeilt und o Herr, du Allmächtiger. Und dann wird geredet und gemacht und getan. Kann sein, dass Gott zuhört und vielleicht auch reagiert. Aber das sagt Jesus hier. Nicht um der vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr darum betet. Und wenn ihr betet, dann betet unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geheiligt werden. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel geschieht. Gib uns heute, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Schuld, wie auch die vergeben, die uns schuldig geworden sind. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Also für mich ist das mal das hochpriesterliche Gebet, für mich ist das ist alles drin. Alles, komplett, alles. Meine ganzen Lebensbedürfnisse steht alles in diesem Gebet, was Jesus uns gesagt hat, dass das Gebet sein soll, was wir sprechen sollen. Und zwar im Verborgenen, weil wir die Tür zugemacht haben und uns keiner zuhört, wenn wir allein mit Gott sind. Fazit von heute. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhören. Im Verborgenen seines Zeltes. Wir sind der neue Tempel Gottes. Jeder von uns. Und sein Allerheiligstes wohnt in dir. Und der Vorhang ist zerrissen. Mose hat geleuchtet, als ihm Gott begegnet ist. Wie viel mehr, Vater, du hörst all das jetzt, wie viel mehr sollten wir leuchten? Meiner Meinung nach sind wir doch eine Stufe höher. Mose ist nicht ins gelobte Land gekommen. Leider nicht. Gott hat es ihn sehen lassen von einem Felsen aus, aber er ist nicht hineingekommen. Und wie viel mehr wir, die wir Jesus ja durch seine Gnade angenommen haben. Du darfst mit Gott im Verborgenen seines Zeltes, du darfst Gott im Verborgenen deines Zeltes suchen. Die stille Zeit, die Zeit allein mit Gott, wo du allein mit Gott bist, ist wichtig. Wo er dir begegnen kann, wo er zu dir sprechen kann. Die sogenannte stille Zeit. Dein Tempel zu Hause in der stillen Zeit geistlich aufbauen. Alles, was am Sonntagmorgen durch dich geschieht, geschieht vorher in der stillen Zeit. Gemeinschaft mit Gott haben. Kuschelt haben. Gott anbeten, fürbitten, fragen, Antwort bekommen und Gott lieben. Von Gott dort zugerüstet zu werden für den Alltag und den Sonntag. Gehört beides zusammen. Dort findet die Zurüstung statt. Natürlich ist es wichtig, in den Gottesdienst zu kommen und ein Wort vom Herrn zu haben, der Predigt zuzuhören, zu hören, wo will Gott uns hinhaben. Ganz, ganz total wichtig. Aber genauso ist es zu Hause, Wegweisung zu bekommen. Und für mich immer hochinteressant, wenn du zu Hause einen Eindruck hast und am Sonntagmorgen kommt die Predigt dazu. Super, hat ja gut geklappt. Ne? Also wenn wir uns alle zu Hause so vorbereiten würden, da wäre hier der Bär los. Der heilige Bär. Die Kraft Gottes kommt immer von innen nach außen. Immer von innen nach außen. Immer erst der Mensch, der nach außen durch Gott wirken kann. Gott kommt nicht von außen und dann nach innen. Er kommt von innen nach außen. Wie viele Leute sagen, ist so ein Quatsch, willst du dich in den Gottesdienst gehen, mir so eine langweilige Predigt anhören oder mit den Leuten Halleluja rufen oder komische Lieder singen? Warum? Weil sie Gott nicht erkannt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Gott nicht Ja zu mir gesagt hätte und ich in meinem Glaube, dass er in meinem Herzen lebt und mit mir Gemeinschaft hat, ich würde auch nicht in den Gottesdienst gehen. Aber es ist Gott, der mich gerufen hat, der uns verändert hat und uns hat sich bekehren. Es war Gottes Geist, der uns gerufen hat, Leute. Uns, jeden Einzelnen von uns. Und wie viel mehr sollten wir ihm wieder Antwort geben und sagen, hier bin ich her. Ich weiß nicht, ich weiß auch, wer ich bin. Aber ich weiß auch, wer ich sein kann. Aber hier hast du mein Leben, hast du meinen Leib, hast du meinen Körper. Und das ist unser Gottesdienst. So, ich würde am Ende noch gern beten, wenn ich darf. Vater, ich habe das weitergegeben, was mir auf dem Herzen lag. Ja, und ich möchte jetzt jeden Einzelnen segnen, der hier im Raum ist, dass du zu ihm sprichst, dass du ihn zu dir ziehst, ja, dass du ganz nah mit ihm bist und ihn in deine Arme nimmst, ihn tröstest, ihn herzt, ihn liebst, ihn aufbaust. Du weißt, was die Leute brauchen. Ja. Und dass jeder von dir gesegnet wird und dich alltäglich sucht und mit dir Gemeinschaft hat. Bitte, Herr, nimm diese Gemeinde. Und lass diese Gemeinde von innen leuchten, dass die Gemeinde ein Leuchtpunkt ist in einer finsteren Welt. Und lass jeden Einzelnen leuchten. Der Herr segne euch. Amen. Amen.